Kapitel 18 – Gebet und Glaube. Ich habe oft gesehen, dass die Kinder Gottes das Gebet, besonders das stille Gebet, allzu sehr vernachlässigen, dass viele nicht den Glauben üben, wie es ihr Vorrecht und ihre Pflicht ist, und oft auf das Gefühl warten, dass der Glaube allein geben kann. Gefühl ist nicht Glaube. Die beiden sind verschieden. Glauben zu üben ist unsere Sache, aber freudige Gefühle und Segnungen zu geben ist Gottes Sache. Die Gnade Gottes kommt durch den Kanal des lebendigen Glaubens zur Seele, und es liegt in unserer Macht, diesen Glauben zu üben. Wahrer Glaube erfasst und beansprucht die versprochenen Segnungen, ehe sie wahrgenommen und empfunden werden. Wir müssen unsere Bitten im Glauben emporsenden, hinter den zweiten Vorhang. Im Glauben müssen wir die versprochenen Segnungen erfassen und sie als die unsrigen beanspruchen. Wir können dann glauben, dass wir den Segen empfangen, weil unser Glaube ihn erfasst hat und er gemäß dem Wort unser ist, alles, was ihr bittet in eurem Gebet, glaubet nur, dass ihr's empfangen werdet, so wird's euch werden. Das ist wahrer Glaube, wenn wir glauben, dass wir die Segnungen empfangen, noch ehe wir sie wahrnehmen. Wenn der versprochene Segen dann verwirklicht ist, ist der Glaube erfüllt. Aber viele meinen, dass sie nur dann viel Glauben haben, wenn sie viel von dem Heiligen Geist haben, und dass sie keinen Glauben haben können, wenn sie die Kraft des Heiligen Geistes nicht fühlen. Solche verwechseln den Glauben mit dem Segen, der durch den Glauben kommt. Die rechte Zeit, Glauben zu üben, ist gerade dann, wenn wir uns vom Geiste verlassen fühlen. Wenn dicke Wolken der Finsternis über uns zu hängen scheinen, dann ist es Zeit, durch lebendigen Glauben die Finsternis zu durchbrechen und die Wolken zu zerreißen. Wahrer Glaube ruht auf den Verheißungen, die in dem Worte Gottes enthalten sind, und nur jene, die dem Wort gehorsam sind, können seine herrlichen Verheißungen beanspruchen. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Wir sollten viel im Stillen beten. Christus ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und wenn wir wachsen und Frucht tragen wollen, müssen wir beständig Saft und Nahrung von dem lebendigen Weinstock nehmen, denn getrennt vom Weinstock haben wir keine Kraft. Ich fragte den Engel, warum nicht mehr Glaube und Kraft in Israel sei. Er sagte, ihr lasst den Arm des Herrn zu bald los. Sendet eure Bitten zu dem Thron empor und haltet an in starkem Glauben. Die Verheißungen sind sicher. Glaubt, dass ihr die Dinge empfangen werdet, um die ihr bittet, und ihr sollt sie haben. Dann wurde ich auf Elia hingewiesen. Er war ein Mensch gleich wie wir, und er betete ernstlich. Sein Glaube ertrug die Prüfung. 7-mal betete er zu dem Herrn, und zuletzt erschien die Wolke. Ich sah, dass wir die sicheren Verheißungen bezweifelt und den Herrn durch unseren schwachen Glauben verletzt hatten. Der Engel sagte, zielt an den Harnisch Gottes, vor allen Dingen aber ergreifet den Schild des Glaubens, denn er wird das Herz, in dem das Leben ist, vor den feurigen Pfeilen des Bösewichts bewahren. Wenn es dem Feind gelingt, die Augen der Schwachen von Jesus abzuwenden, sodass sie auf sich selbst sehen und bei ihrer eigenen Unwürdigkeit verweilen, anstatt auf die Würde Jesu zu sehen, auf seine Liebe, seine Verdienste und seine große Gnade, so wird er ihren Schild des Glaubens wegnehmen und sein Ziel erreichen, und sie werden seinen heftigen Versuchungen ausgesetzt sein. Die Schwachen sollten deshalb auf Jesus blicken und ihm vertrauen, dann können sie Glauben üben. Kapitel 18 – Das Geheimnis der Bosheit. Es war immer die Absicht Satans, die Gedanken des Volkes von Jesus auf die Menschen zu lenken und das Prinzip der persönlichen Verantwortlichkeit des Einzelnen zu zerstören. Bei der Versuchung des Sohnes Gottes schlug Satans Absicht fehl, aber als er zu den gefallenen Menschen kam, hatte er mehr Erfolg. Das Christentum war verdorben. Päpste und Priester maßten sich an, erhabene Stellungen einzunehmen, und lehrten das Volk, zur Vergebung ihrer Sünden auf sie anstatt auf Christus zu blicken. Das Volk wurde vollständig verführt. Es wurde gelehrt, dass die Päpste und Priester Christi Stellvertreter seien, während sie in Wirklichkeit Satans Vertreter waren und die, die sich vor ihnen beugten, Satan dienten. Das Volk verlangte die Bibel, aber die Priester hielten es für gefährlich, sie ihnen in die Hand zu geben und selbst lesen zu lassen, denn dadurch hätten die Menschen erleuchtet und die Sünden ihrer Führer bloßgestellt werden können. Die Menschen wurden gelehrt, jedes Wort dieser Betrüger als aus dem Munde Gottes anzunehmen. Diese übten solche Gewalt über das Gewissen aus, wie sie nur Gott allein haben sollte. Wenn irgendjemand es wagte, seiner eigenen Überzeugung zu folgen, so entflammte gegen ihn derselbe Hass, wie ihn Satan und die Juden Jesus gegenüber offenbart hatten. Die Mächtigen dürsteten nach seinem Blut. Es wurde mir eine Zeit vorgeführt, in der Satan besonders triumphierte. Eine große Anzahl von Christen wurde auf schreckliche Art und Weise getötet, weil sie die Reinheit ihrer Religion bewahren wollten. Die Bibel wurde gehasst, und es wurden Anstrengungen unternommen, sie aus der Welt zu räumen. Dem Volk war bei Todesstrafe verboten, sie zu lesen. Alle Abschriften, die man finden konnte, wurden verbrannt. Aber ich sah, dass Gottes besondere Fürsorge seinem Wort galt. Er behütete es. Zu verschiedenen Zeiten gab es nur noch einige wenige Abschriften der Bibel, doch ließ er sein Wort nicht verloren gehen, denn in den letzten Tagen sollte es so vervielfältigt werden, dass jede Familie es besitzen könnte. Ich sah, dass zu der Zeit, als es nur wenige Abschriften der Bibel gab, diese den verfolgten Nachfolgern Jesu köstlich und tröstend war. Sie wurde ganz geheim gelesen. Menschen, die sich dieses besonderen Vorrechts erfreuten, fühlten, dass sie dabei eine Unterredung mit Gott, mit seinem Sohn Jesus und mit seinen Jüngern hatten. Aber dieses gesegnete Vorrecht kostete viele das Leben. Wenn sie entdeckt wurden, wurden sie zum Schafott oder zum Märtyrerpfahl geführt oder in den Kerker geworfen, um dort den Hungertod zu sterben. Satan konnte den Erlösungsplan nicht verhindern. Jesus war gekreuzigt worden und am dritten Tag wieder auferstanden. Aber Satan sagte seinen Engeln, dass er sogar die Kreuzigung und die Auferstehung zu seinem Vorteil verwenden wolle. Er war bereit, sich damit abzufinden, dass jene, die den Glauben an Jesus bekannten, wussten, dass die jüdischen Opfergesetze mit dem Tode Jesu aufgehört hatten. Wenn er sie nur weiterführen und glauben machen könnte, dass die 10 Gebote ebenfalls mit Christus gestorben seien. Ich sah, dass viele bereitwillig diese Täuschung Satans annahmen. Der ganze Himmel war mit Unmut erfüllt, als man sah, dass das heilige Gesetz Gottes mit Füßen getreten wurde. Jesus und all die himmlischen Heerscharen waren mit der Natur des Gesetzes Gottes vertraut. Sie wussten, dass er es nicht verändern oder abschaffen würde. Der hoffnungslose Zustand des Menschen nach dem Fall verursachte im Himmel den tiefsten Kummer und bewog Jesus zu dem Angebot, für die Übertreter des heiligen Gesetzes Gottes sterben zu wollen. Wenn aber dieses Gesetz hätte abgeschafft werden können, so hätte auch der Mensch ohne den Tod Jesu errettet werden können. Folglich zerstörte sein Tod nicht das Gesetz seines Vaters, sondern machte es groß und ehrte es und forderte Gehorsam gegenüber allen seinen heiligen Vorschriften. Wenn die Gemeinde rein und standhaft geblieben wäre, so hätte Satan sie nicht dazu verführen können, das Gesetz Gottes mit Füßen zu treten. In diesem frechen Plan stritt Satan direkt gegen die Grundlage der Regierung Gottes im Himmel und auf Erden. Seiner Rebellion wegen wurde er aus dem Himmel verstoßen. Nachdem er sich empört hatte, wollte er, um sich selbst zu retten, dass Gott sein Gesetz verändere, aber es wurde ihm vor allen himmlischen Heerscharen gesagt, dass Gottes Gesetz unveränderlich sei. Satan weiß, wenn er andere verleiten kann, das Gesetz Gottes zu verachten, dass er sie dann für seine Zwecke gewonnen hat. Denn jeder Übertreter dieses Gesetzes muss sterben. Satan beschloss, noch weiter zu gehen. Er sagte seinen Engeln, dass manche so eifrig für Gottes Gesetz eintreten, dass sie nicht in diese Falle gefangen werden könnten. Die 10 Gebote seien so klar, dass viele glauben, dass sie noch verbindlich seien. Deshalb müsse er versuchen, wenigstens eines der Gebote zu verfälschen. Er veranlasste dann seine Vertreter, das 4. oder Sabbatgebot zu verändern, das einzige von den 10, das den wahren Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde, offenbart. Satan führte ihnen die herrliche Auferstehung Jesu vor und sagte ihnen, dass der Herr durch seine Auferstehung am ersten Tag der Woche den Sabbat vom 7. Tag der Woche auf den 1. verlegt habe. So benutzte Satan die Auferstehung zu seinen Zwecken. Er und seine Engel freuten sich, weil die Irrtümer, die sie vorbereitet hatten, von den bekenntlichen Freunden Christi so gut aufgenommen wurden. Was den einen mit frommem Schrecken erfüllte, nahm ein anderer an. So wurden verschiedene Irrtümer eingeführt und mit Eifer verteidigt. Der Wille Gottes, der in seinem Worte so klar offenbart ist, war mit Irrtümern und Traditionen überdeckt, die als Gebote Gottes gelehrt werden. Obgleich diese den Himmel herausfordernde Täuschung bis zum zweiten Kommen Christi andauern wird, ist doch Gott durch diese ganze Zeit des Irrtums und der Täuschung nicht ohne Zeugen gewesen. Mitten in der Finsternis und der Verfolgung der Gemeinde fanden sich immer treue und gläubige Menschen, die alle Gebote Gottes hielten. Ich sah, dass die Engel mit Erstaunen erfüllt wurden, als sie die Leiden und den Tod des Königs der Herrlichkeit beobachteten. Ich sah aber auch, dass sie sich nicht darüber wunderten, dass der Herr des Lebens und der Herrlichkeit, der alle Himmel mit Freude und Glanz erfüllte, die Bande des Todes zerbrach und als triumphierender Sieger aus seinem Gefängnis hervorging. Wenn deshalb eines dieser Ereignisse durch einen Ruhetag gefeiert werden sollte, so ist es die Kreuzigung. Ich sah aber, dass keines dieser Ereignisse bestimmt war, Gottes Gesetz zu verändern oder abzuschaffen. Sie sind im Gegenteil der stärkste Beweis für seine Unveränderlichkeit. Diese beiden wichtigen Ereignisse, der Tod und die Auferstehung Christi, haben ihre Erinnerung. Durch die Teilnahme am Abendmahl des Herrn, am gebrochenen Brot und an der Frucht des Weinstocks, verkündigen wir des Herrn Tod, bis dass er kommt. Die Szenen seiner Leiden und seines Todes werden uns auf diese Weise frisch ins Gedächtnis gerufen. Die Auferstehung Christi wird gefeiert, indem wir mit ihm in der Taufe begraben werden und danach aus dem Wassergrab auferstehen, gleich seiner Auferstehung, um in einem neuen Leben zu wandeln. Es wurde mir gezeigt, dass das Gesetz Gottes für immer feststeht und auf der neuen Erde bis in alle Ewigkeit bestehen bleibt. Als bei der Schöpfung die Grundfesten der Erde gelegt wurden, blickten die Söhne Gottes mit Bewunderung auf das Werk des Schöpfers, und alle himmlischen Heerscharen jauchzten vor Freude. Damals wurde der Grund des Sabbats gelegt. Am Ende der 6 Schöpfungstage ruhte Gott am 7. Tag der Woche von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Er segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm von allen seinen Werken geruht hatte. Der Sabbat war vor dem Fall in Eden eingesetzt worden und wurde von Adam und Eva und allen himmlischen Heerscharen gehalten. Gott ruhte am 7. Tag und segnete und heiligte ihn. Ich sah, dass der Sabbat niemals abgetan werden wird, sondern dass die erlösten Heiligen und die ganze Engelschar ihn bis in alle Ewigkeit dem großen Schöpfer zu Ehren halten werden.